Und das ist ja eine koloniale Kontinuität, zu glauben, dass Deutsche weiß, blond, blauäugig sind, maximal dunkelblond. Und alles andere, das Stadtbildstück, das ist eine koloniale Kontinuität und einfach schlichtweg rassistisch. Punkt.
Du hörst Pissy, den Podcast des Missy-Magazin. Für Pissy sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt. Herzlich willkommen zu Pissy, dem Podcast des Missy Magazin. Mein Name ist Ulla Heinrich und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Natasha A. Kelly. Hallo Natasha!
Hallo!
Ich freue mich wirklich, du merkst es bestimmt. Wir sind hier gerade gemeinsam auf einem Festival für urbane Praxis und Stadtentwicklung und können uns beide jeweils für uns zwischen zwei Programmpunkten Zeit nehmen, um über Nataschas letztes Buch zu sprechen. Schwarz, Deutsch, Weiblich, warum Feminismus mehr als Geschlechtergerechtigkeit fordern muss. Das ist 2023 im Pipa Verlag erschienen. Natasha, du bist Autorin von 10 Büchern, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin, Kuratorin und multimediale Künstlerin. Du hast 2018 den preisgekrönten und international beachteten Dokumentarfilm Millies Awakening oder Millies Erwachen bei der Berlinale zur Premiere gebracht. Ich würde super gern auch noch über den Film sprechen. Du hast an zahlreichen deutschen und internationalen Hochschulen gelehrt und geforscht und hast jetzt auch einen neuen Job. Hast du Lust, uns davon zu erzählen? Ich sag schon mal herzlichen Glückwunsch vorab. Was ist da passiert?
Ich sitze hier und nick die ganze Zeit und vergesse, ach ja, wir sind ja Audio. Aber ja, ich bin seit dem 1. Oktober 2025 Professorin für Global African Arts und wissenschaftliche Leiterin des Eva-Lever-Hauses an der Universität Bayreuth. Ich habe also eine volle Professur und kann Wissenschaft und Kunst verbinden durch die Leitung des Hauses. Und das Eva-Lever-Haus, für diejenigen, die es nicht kennen, wir haben eine Sammlung von afrikanischer Kunst, wir würden es eher als afrikanische Moderne bezeichnen. Und diese Sammlung gibt es jetzt deutschlandweit ein bisschen bekannter zu machen und zu erweitern um diasporische Perspektiven, um, naja, wie meine Professur sagt, Global African Arts. Ja.
Ich finde das richtig aufregend. Kannst du direkt sagen, worauf freust du dich denn am meisten in dieser neuen, ist ja auch eine Doppelrolle, ne?
Ja, tatsächlich, ja. Zum einen freue ich mich darauf, auf die Arbeit im Haus, auf jeden Fall. Mich wirklich in allen Fragen der Künste, weil wir haben ja nicht nur, wir haben zwar eine Sammlung von Gemälde und Grafiken, Zeichnungen etc., aber wir haben natürlich auch ein großes Performance-Space. Wir haben Diskurse, die geführt werden müssen. Und die Kunst in die Lehre einzubringen, das ist ja so ein bisschen, was ich mache, tatsächlich das Kuratieren zu lehren. Wir sind ja in ein kuratorenlastige Professur, würde ich eher sagen, also kommen nicht aus der Kunsthistorik, sondern sind auch an der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften. Bedeutet, dass wir das Kuratieren auch als Storytelling tatsächlich verstehen, also in seiner oder zurückbringen zu seiner afrikanischen Tradition. Und das ist, ich freue mich auf alles gerade in dieser Richtung, was ich machen darf. Also
wir verfolgen das auf jeden Fall alle. Und ja, du hast jetzt schon erzählt, du hast diesen neuen Job. Wir sind jetzt hier bei diesem Festival. Ich würde dich gern fragen, wie geht's dir gerade?
Ich bin müde. Ich versuche wirklich einen neuen Rhythmus zu finden. Es ist eine Herausforderung, mich da jetzt überhaupt zurechtzufinden. Aber es macht müde, ne? Also der Tag hat nur 24 Stunden.
Ja. In deinem Buch Schwarz, Deutsch, Weiblich verbindest du deine eigene Geschichte mit der Kulturgeschichte schwarzer Frauen in Deutschland und erzählst damit ja auch Geschichten, die oft untergraben werden, unsichtbar gemacht werden oder unsichtbar bleiben. Woher kam denn für dich damals der Impuls für das Buch? Was ist die Geschichte des Buches?
Tatsächlich kam es aus einer Kritik heraus, die ich an meinem vorherigen Buch hatte. Ich habe schwarzen Feminismus-Grundlagetexte kuratiert, Texte rausgesucht, Übersetzungen angeleitet. Und in dem Buch habe ich im Prinzip die Intersektionalitätsdebatte nachzeichnen wollen, was natürlich seinen Ursprung in US-amerikanischen Kontext hatte, streckenweise dann natürlich nach Deutschland rüber geschwappt ist. Und dann kam die Kritik aus meiner eigenen Community, da sind ja gar keine deutschen Stimmen in diesem Buch. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Das Buch ist 2019 erschienen. Und dann bin ich angefangen, im Zuge meiner ganzen Arbeit und Projekte schwarze Feministinnen rauszuschreiben. Und dann ist eine Tabelle entstanden mit ganz vielen verschiedenen Namen und was sie gemacht haben und wo ich darüber gelesen habe. Und die Tabelle wurde immer länger und länger und länger und länger. Und als der Piper Verlag dann auf mich zu ist und mich gefragt hat, ja, willst du zum Feminismus ein Buch schreiben? Da habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn ich zum schwarzen Feminismus schreiben kann, weil ich habe hier noch was. Und habe dann diese Tabelle rausgeholt und habe gesagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit für ein Buch zum schwarzen Feminismus im deutschsprachigen Kontext. Und es haben tatsächlich nicht alle Figuren es reingeschafft in mein Buch. Also es könnten wirklich noch ein oder sogar zwei Bücher geschrieben werden. So viele habe ich gefunden. Aber was ich eben zeigen wollte, ist, dass wir schwarze Frauen schon immer im deutschsprachigen Raum waren. Und die Älteste, die jetzt im Schwarzdeutsch-Weiblich ist, ist die Juliana Russina. Und sie lebt im 17. Jahrhundert am selben Hof wie Anton Wilhelm Ammo, was wenige Leute wissen. Insgesamt kommen Frauen in der Geschichtsschreibung zu kurz und schwarze Frauen erst recht. Also das war so für mich so eine faszinierende Figur, die ich überhaupt nicht vermutet hätte, wo ich, wir wenig über sie wissen, das muss man vorab sagen. Aber in der Vorstellungskraft, wie sie gelebt haben könnte, ja, sie war versklavt, das ist das eine. Aber das andere ist, wo die Stärke eben drin liegt, ist, dass wir dann doch Repräsentationsfiguren haben. Ich ja ohne Repräsentation groß geworden bin, ohne zu wissen, dass es irgendwie so früh wie das 17. Jahrhundert hier schon schwarze Frauen gab. Und das zu wissen, das zu erfahren im Zuge der Recherche und Forschung und des Schreibens, gibt mir so eine Genugtuung.
Gibt uns allen ja auch die Möglichkeit, wirklich wichtige, tolle neue Frauen kennenzulernen. Ich habe damals auf jeden Fall für unseren Missy-Magazin-Kalender ganz viele Sachen rausgeschrieben, weil
ja, auch, spannend, ja.
Also einfach dann wichtig ist, die Leute dann auch vielleicht nochmal mit Bildern an die Öffentlichkeit zu bringen.
Und dafür ist das ja auch gedacht, ne? Also ja. Ich gehe ja nicht in die Tiefe dieser einzelnen Geschichten der Frauen, sondern ich habe das ja eher in der Breite angelegt, ne? Das finde ich auch nochmal wichtig. Also mit ganz kurzen Biografien immer nur dazu, weil ich genau das wollte. Ich wollte andere Leute dazu anregen, mit diesem Buch zu arbeiten. Und was auch immer, zum Beispiel, wenn du das sagst, mit dem Kalender großartig, weißt du, ich weiß, dass ich auch ganz viele andere Projekte schon inspiriert habe. Natürlich nicht ich, sondern die einzelnen Frauen in diesem Buch, die vielleicht vorher man nicht hätte finden können. Und von daher alles richtig gemacht.
Und du warst ja jetzt auch eine Weile schon mit dem Buch unterwegs und wirst damit auch noch unterwegs sein. Deshalb kann ich dich jetzt gut nach der Reaktion fragen. Wie wurde das Buch angenommen?
Ist je nachdem, in welcher Stadt ich bin, und ich bin wirklich quer durch die Bundesrepublik gereist. Und je nachdem sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Also tatsächlich hängt es viel davon ab, wer im Publikum sitzt, wie die politische Agenda der jeweiligen Städte sind. Weil das Buch ist, wie gesagt, es ist ja eine Reise durch die Zeit. Ich mache super viele Themen auf, das war mir auch wichtig. Also wirklich in der Breite die Strukturen zu zeigen, die Themen, die uns von eigentlich schon vorgeburtlich tangieren. Und je nachdem, wo ich bin, werden verschiedene Schwerpunkte herausgearbeitet mit den jeweiligen Moderatoren, mit denen ich dann zusammenarbeite. Und ich frage die immer, ja, was sind die Themen eurer Stadt? Weil ich habe ein Lieblingskapitel, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich muss unbedingt was lesen, aber was wollt ihr hören? Wo sollen wir reingehen? Und dann richtet sich das danach. Nächstes Jahr bin ich dann im dritten Jahr unterwegs. Wirklich von einer Lesung zur nächsten mit diesem Buch. Ne?
Jetzt hast du natürlich bei mir was angeteasert. Was ist denn dein Lieblingskapitel? Also. Das habe ich genau gehört.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich kein Geheimnis. Das ist Kapitel 5, der Garten meiner Oma. Das ist ein Kapitel, was wirklich mein Herz berührt, immer wieder, auch im Gedenken an meine Schwestern, meine großen Schwestern, meine Großmutter, die auch vor 2 Jahren von uns gegangen ist auch. Und das wirklich erklärt, was Sisterhood für mich bedeutet. Ohne Sisterhood kein Feminismus. Also ich bin ja hineingeboren worden. Als jüngste von 4 Töchtern bin ich ja schon in Schwesternschaft hineingegeben worden. Das erklärt es eigentlich in diesem Kapitel. Und dieser Kapitel ist auch, habe ich auch adaptiert tatsächlich. War genau dieser Kapitel für das Staatstheater in Nürnberg.
Ja, was ist da passiert?
Ja, es war Wahnsinn eigentlich. Also da war die großartige Regisseurin Jessica Weiskirchen. Shoutout an dieser Stelle zu meinen Schwestern, die auch alle großartige Arbeit leisten. Sie hatte jetzt dieses Engagement in Nürnberg am Staatstheater und wollte eben in diesem Stück 5 verschiedene Autorinnen eingeladen, aus wirklich völlig unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Spielzeug etwas zu schreiben. Und dann hat sie mich gefragt, ja, willst du auch was machen? Und genau in diesem Kapitel spreche ich darüber, wie ich eben früher mit meinen Schwestern gespielt habe. Wir sehr wenig Spielzeug hatten, weil wir hatten ja auch wenig Geld. Und wir haben uns dann immer aus Schuhkartons Puppenhäuser gebaut. Und so heißt das Stück jetzt auch, oder ein Teilstück dieses gesamten Werks, so muss ich das ja sagen, heißt jetzt das Puppenhaus. Und da habe ich jetzt genau diesen Kapitel adaptiert für die Bühne. Und die Premiere, die war schon tatsächlich am Tag der Deutschen Einheit. Das war auch nochmal so ein Ding, wo ich irgendwie gedacht habe, es ist eigentlich Wahnsinn, hier zu sitzen und zu sehen, nicht nur ein Stück, was von mir geschrieben oder adaptiert wurde für die Bühne, sondern einen Ausschnitt meines Lebens auf der Bühne zu sehen, gespielt von 2 schwarzen Schauspielerinnen, ein schwarzes Kind und die Erwachsene, ich waren da sozusagen. Es war herzerwärmend und ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut und es läuft auch noch am Staatstheater Nürnberg. Lohnt sich auch, die anderen Teilstücke lohnen sich, kann ich nur empfehlen. Also es ist eingebettet in ein großes Ganze.
Du interessierst dich für Feminismus, Pop und Politik? It's a match! Jetzt Missy Print oder Online-Abo abschließen und unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen. In deinem Buch treffen wir sehr viele unterschiedliche schwarze Frauen, so wie du das gerade schon gesagt hast, du bist in die Breite gegangen, das stimmt. Wir können ganz viele spannende Charaktere kennenlernen und du erzählst deren Biografien verbunden mit der deutschen Geschichte und erzählst, welche Auswirkungen, vice versa sozusagen, Geschichte auf Biografien von Frauen hat. Du nimmst dir wirklich Zeit für die Frauen, finde ich. Du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr habt immer diese kleinen Biografien im Fließtext. Die sind dann so eingeschoben.
Eingebettet.
Und die geben wirklich so das Gefühl, ich darf jetzt kurz anhalten als lesende Person. Beschäftige mich wirklich jetzt mal nur mit dieser Frau.
Genau, googeln.
Genau. Und ich kann den Namen aufschreiben und weiter recherchieren. Ja,
genau. Absolut, genau das war die Idee.
Ja.
Nicht nur die Biografien, sondern auch einige Fachbegriffe sind erklärt. Ich weiß ja selber, wie das ist. Bin zwar Wissenschaftlerin, ja, aber die Wissenschaft ist nichts wert, wenn es nicht von allen rezipiert werden kann, wenn nicht alle teilhaben können an Forschung. Deswegen habe ich wichtige Begriffe auch in diesen Einschüben auch nochmal erklärt. Was ist die afrikanische Diaspora? Was war die Negritude-Bewegung? Oder was heißt Sisterhood? Ich komme gar nicht drauf, aber es sind sehr, sehr viele auch Fachbegriffe erklärt, dass man einfach im Lesefluss auch bleiben kann. Ne? Also wir hatten ganz kurz überlegt, hinten ein Glossar zu machen, aber ich finde, das bricht immer diesen Lesefluss, wenn man erstmal nach hinten noch blättern und suchen muss, alphabetisch, sondern es ist genau da, wo es inhaltlich vorkommt, wird es auch wirklich erklärt.
Und genau, selbst auch ein Glossar ist ja auch schon etwas, das muss man ja irgendwie kennen. Und man muss so ein akademisches, ich gucke jetzt nochmal nach.
Genau,
und
genau.
Und so gibst du uns ja sehr die Möglichkeit, genau wie du es gesagt hast, im Lesefluss zu bleiben. Und trotzdem ist es ein guter Einschub. Es hat irgendwie für mich total gut funktioniert.
Das finde ich super, ne? Weil wir waren, vor allem für Pieper war es auch neu.
Glaube ich,
diese Form des Schreibens. Ja. Wo ich irgendwie wirklich gesagt habe, ja, wir können nicht alte Formen nehmen, wenn wir eine neue Zielgruppe ja auch erschließen wollen. Ne? Also ich habe ja meine Leserinnen all meiner Bücher, es war immer für die Community gedacht. Und wenn es über die Community hinausreicht, großartig, aber keins meiner Bücher war irgendwie für die weiße Mehrheitsgesellschaft und meine Community hat nichts davon. Und deswegen braucht es auch neue Formen des Schreibens, neue Formen des Strukturierens, weil es auch eine andere Art ist, vielleicht andere Lesgewohnheiten sind. Ich glaube, das ist das auch. Und dem wollte ich so ein bisschen folgen, ne? Und ja, ich freue mich. Vor allem, dass es immer noch gelesen wird, ne? Das ist Wahnsinn.
Ich weiß, es ist bestimmt schwierig, aber bei all den Frauen, die du uns vorgestellt hast in deinem Buch, an wen würdest du jetzt heute gerade in diesem Moment denken und kannst du uns ein paar Worte zu ihr sagen?
Oh Gott, also Juliana Rossina habe ich ja gedacht, weil das ist wirklich eine der Figuren, die mich wirklich fasziniert hat. Aber darüber hinaus finde ich auch Personen wie Maria Mandesi-Bell spannend, die auch wirklich eine afrikanische Prinzessin war, also wirklich zu einer Königsfamilie gehörte. Gerade aus dem Grund, weil wir als junge Mädchen oft, vielleicht ist es aber auch ein Klischee, müssen wir auch nochmal, das ist vielleicht Thema for another day, aber oft davon träumen, Prinzessinnen zu sein. Und ich weiß das auch, in meiner Kindheit es nie sein durfte, weil ich war ja schwarz und Prinzessinnen sind ja nicht schwarz. Das habe ich so oft zu hören gekriegt, ne? Ich kann ja keine Prinzessin sein, weil ich passe nicht ins Stadtbild, hätte ich fast gesagt.
Reden wir gleich noch drüber.
Oder ich passe nicht in eben dieses Märchenbild, ne? Diese ja. Weltanschauung, das ist ja das, worum es geht. Zu erfahren, dass viel zu spät eigentlich, dass es nicht nur Slave-Narratives gibt, sondern auch Royal-Narratives, auch royale Geschichten von royalen Monarchen, Königinnen, Könige im afrikanischen Raum, die viel, viel älter sind als in Europa. Das ist etwas, was mich arg empowert, was ich finde, was Kinder empowert, zu wissen, dass sie sehr wohl Prinzessinnen sein können, sehr wohl Königinnen sein können, dass es reale afrikanische Königinnen gegeben hat, wo ihre empowernde Wirkung jenseits von Pippi Langstrumpf reicht. Ja, ist für mich eben extrem wichtig, gerade in Europa, im deutschsprachigen Raum, wo Pippi Langstrumpf für ihren Kolonialismus und Rassismus so gefeiert wird, ja. Denke ich so, nee, ich glaube, so eine afrikanische Königin tut einem weißen Kind auch ganz gut.
Auf jeden Fall. In deinem Buch betonst du ja auch, dass nur Feminismus nur dann wirklich transformative Kraft entfalten kann, wenn er Race, Klasse, auch die deutsche koloniale Geschichte und Geschlecht und Gender zusammendenkt. Ja. Wo siehst du die größten Probleme dieses weißen Feminismus und was brauchen wir denn, damit wir gemeinsam eine ernsthaft intersektionale Praxis, die dann dieses Wort und diesen Namen auch verdient hat, entwickeln können?
Ich glaube, viele weiße Feministinnen und vor allem ältere weiße Feministinnen, ich bin froh, dass junge, ich meine Missy-Leserinnen und Pissy-Hörerinnen da wirklich in eine andere Richtung gehen, also Chapeau. Aber ich glaube, dass der weiße Feminismus in lange Zeit dem weißen Mann hinterhergeeilt ist, ne? Und diese Machtposition des weißen Mannes auch besetzen wollte, ne? Was der weiße Mann hat, muss auch die weiße Frau haben. Und das finde ich total kontraproduktiv, weil es geht ja um die Strukturen. Ja, es geht ja darum, patriarchale Strukturen zu durchbrechen. Und indem weiße Frauen sich nur in der Position des weißen Mannes begeben, stärken sie diese Strukturen und bauen sie ja nicht ab. Und das ist eigentlich meine primäre Kritik an dem weißen Feminismus. Das ist wirklich, wir eigentlich gemeinsam auch in Allyship an die Strukturen ran müssen. Die Strukturen abbauen müssen, damit es uns allen besser geht. Und nicht nur die weiße Frau kriegt jetzt irgendwie ein bisschen mehr Geld, weil sie es geschafft hat, jetzt irgendwo einen Job an Land zu ziehen und so weiter und so fort, wo eine schwarze Frau selten rankommt und andere Frauen schon gar nicht. Dieser Fokus muss sich verändern und das geht eben nur durch eine intersektionale Perspektive. Aber deswegen die junge Generation. Es tut sich viel in dem Bereich. Wir waren auch laut. Also ich glaube, das ist ja auch wichtig zu sagen, gerade, ich würde auch sagen, seit Black Lives Matter, was ja auch eine feministisch angestoßene Bewegung war, das darf man ja, eine queer-feministisch angestoßene Bewegung, das darf man nicht vergessen, ist Intersektionalität umso wichtiger geworden und es wurden lang und breit debattiert und bis die Letzten tatsächlich, glaube ich, auch verstanden haben jetzt, okay, Intersectionality, die erzählen da schon was Wichtiges, ne? Also von daher, ja,
Okay, also Leute, nach diesem Kompliment von Natasha Kelly müssen wir uns daran natürlich auch messen lassen. The challenge is on. Welche Rolle spielen historische Narrative der Kolonialgeschichte in der aktuellen deutschen Mediendebatte um Migration und Asyl zum Beispiel?
Leider immer noch dieselben, ne? Also wir sind ja in einer andauernden Kolonialität. Genau das Beispiel mit dem Stadtbild zeigt es ja. Das sind ja weiße Sehgewohnheiten, die jetzt irgendwie gestört werden, weil Menschen mit vermeintlichem Migrationshintergrund, was gemeint ist, aber mit anderer Hautfarbe, andere Herkunft, andere Religion, sichtbare Religion, sei es jetzt Kopftuch oder, das Stadtbild stören. Und das ist ja eine koloniale Kontinuität, zu glauben, dass Deutsche weiß, blond, blauäugig sind, maximal dunkelblond. Und alles andere, das Stadtbild stört, das ist eine koloniale Kontinuität und einfach schlichtweg rassistisch, Punkt. Ja, also diese langen Debatten, ob es jetzt wieder rassistisch ist oder nicht, bin ich ehrlich gesagt absolut müde, diese Debatte zu führen. Und die Reaktion darauf, das war ja noch ein, um draufzusetzen mit Frag unsere Töchter, da habe ich jetzt auch gedacht, ganz ehrlich, setzen sechs. Ich weiß nicht, was ich da, mir fällt nichts mehr dazu ein. Das ist auch genau diese koloniale Kontinuität. Also es ist auch genau dieser Widerspruch. Seit wann will Herr Merz überhaupt was von uns hören? Und wer sind die Töchter, by the way? Das sind auch nur die blonden, blauäugigen Mädels, die dann irgendwie als Gefahr gesehen werden. Na, also nicht ich als schwarzes Kind oder meine schwarzen Schwestern oder meine Töchter, wir sind nicht von Interesse. Wir sind nicht gemeint, ja, sondern es ist bestimmt wieder nur eine bestimmte Zielgruppe, wo ein Gefahrenpotenzial gesehen wird. Und es wird ja erzählt, dass in bestimmte Stadtteile man nicht mal reingehen kann. Was ist mit den Stadtteilen, wo wir nicht mehr hingehen können und das schon sehr, sehr lange nicht mehr hingehen können, mit den sogenannten national befreiten Zonen und wie sie alle hießen? Ja, also das scheint nicht Teil des Diskurses zu sein. Und das zeigt genau, um zu deiner Frage jetzt nochmal zurückzukommen, bevor ich mich hier ärgere.
Ach du, bitte, auch ärgern ist wichtig.
Ja, aber es ist verschwendete Energie, weil wir sagen das ja selber ja schon sehr, sehr lange, dass genau diese Stadtbilddebatte ist, eine koloniale Kontinuität, zeigt diese rassifizierten Sehgewohnheiten und das Sehen haben wir auch vom weißen Mann gelernt, nicht nur das Sprechen. Und von daher haut er ja genau in die Kerbe und macht sichtbar, also macht allen sichtbar, was wir als schwarze Community schon sehr, sehr lange sagen.
Hey. Wenn du keine Folge des Pissy-Podcasts verpassen möchtest, dann folge doch unserem Account hier und lass uns deine Bewertung da. Wir freuen uns riesig über dein Feedback. Der Begriff Biodeutsch, wir bleiben noch bei der Sprache, weil wenn ich schon mit einer Kommunikationswissenschaftlerin sprechen kann, I'm gonna do it. Wir bleiben beim Begriff Biodeutsch. Das wurde zum Unwort des Jahres 2024 erklärt, weil er natürlich als Begriff Zugehörigkeit biologisch kodiert. In deinem Buch schreibst du weiß immer kursiv zum Beispiel und zeigst damit die Konstruktion von Weißsein an, bringst auch eine Irritation von einer weißen Vorstellung als Normalität rein durch das immer wieder Setzen des kursiven Begriffs. Welche Rolle spielt Sprache in dieser medialen Reproduktion von Weißsein oder anders gefragt im Abbau von Rassismus?
Eine tragende Rolle, also neben dem Sehen, würde ich sagen, weil wir natürlich unsere kolonialen Sehgewohnheiten haben, Hautfarbe ist ja visuell im wahrsten Sinne des Wortes und Sprache ist Handeln, also wenn wir sprechen, üben wir Gewalt aus und das, glaube ich, ist ganz wichtig in diesem Kontext zu verstehen, dass ein Wort ist nie nur ein Wort, sondern ein Wort kann vernichten. Es kann bis zum Tod führen auch, ne? Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also Wörter verändern Realität, ne? Also alleine das Ja-Wort. Wenn ich Ja sage, verändere ich meinen Status, weil dann bin ich plötzlich verheiratet. Nur durch ein einziges Wort. Also es ist, Sprache ist aus dem Diskurs nicht wegzudenken. Und es gibt nicht irgendwie so, oh, das habe ich ja dann nicht so gemeint, ne? Ist dann irrelevant an der Stelle, weil die Milch ist dann schon verschüttet, sozusagen. Ja, muss so lachen, das hat meine Mutter auch immer gesagt, ja. Also, aber das, was wir sagen, ist wichtig, aber auch das, was wir nicht sagen, ist wichtig, wenn ich das auch noch ergänzen darf. Um bei dem Beispiel vom Weißsein jetzt mal zurückzukehren. Weiß als Analysekategorie wird ja explizit benannt, eben nicht als weiße Hautfarbe, darum geht's nicht, sondern die Norm, die Machtstrukturen, die Privilegien, die daran festhalten, das ist ja, was damit gemeint wird. Und indem ich es benenne, mache ich es sichtbar. Ja, und das ist das, worum es geht, dass die Norm oder die Strukturen, die überhaupt diese Norm hervorbringen, sichtbar zu machen, damit ich weiß, wogegen ich kämpfe. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bekämpfe ja keine Männer als Feministin, sondern ich bekämpfe das Patriarchat als strukturgebende Macht. Das ist doch der Fight. Und nicht, wir hassen alle Männer und, ne, also, oder Schwarze hassen alle Weiße und ihr seid gegen, ne, also das sind wirklich alte Leier, die ich nicht mehr hören kann. Es geht hier ganz klar darum, Strukturen zu verändern. Diese Strukturen müssen sichtbar gemacht werden und die können nur sichtbar gemacht werden, wenn wir sie benennen. Und das ist nur durch Sprache möglich, ja.
In deinem Film Millie's Awakening und natürlich auch in deiner Forschung beschäftigst du dich, und so verstehe ich auch das Buch, mit der Notwendigkeit von schwarzen Archiven. Ja. Wie kann diese Selbstarchivierung in einer Gesellschaft, in der eben schwarze Perspektiven oft unsichtbar gemacht werden oder ausgelöscht werden, zur Rekonstruktion und zur Sichtbarmachung beitragen?
Auch das ist eine spannende Frage, was wieder meinen neuen Job mit reinnimmt in die Debatte, wo ich aber auch noch nicht dir eine klare Antwort darauf geben kann, weil wir natürlich noch am Sortieren sind und so weiter. Aber ich glaube, wichtig ist, dass Leverhaus als Archiv auch zu verstehen. Dass Archive keine undynamischen, toten Orte sind, sondern dass Archive leben. Ja, also, und dass sie Geschichte in die Zukunft mitnehmen auch. Das ist ja die Aufgabe eines Archivs. Also, dadurch ist es ja absolut dynamisch. Und ich glaube, ich verstehe jedes meiner Projekte, ob es jetzt schwarz-deutsch-weiblich ist oder ob es Millies Erwachen ist, es waren alles Archive für mich, wo ich Geschichten hinein verpackt habe oder archiviert habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch transportieren konnte. Ne? Also ich kann ja dann wiederum die Geschichten, die in diesen Medien sozusagen archiviert werden, mitnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu einer Lesung, auf einem Festival. Mhm. Mit dem Film bin ich weltweit gereist und konnte eben wirklich weltweit Menschen erzählen, dass es schwarze Deutsche gibt, schwarze deutsche Frauen, die eben in der Kunst aktiv sind. Und da wiederum, welche Herausforderungen wir wieder in der Kunst haben, was dann wiederum mit unseren Sehgewohnheiten oder mit deutschen Sehgewohnheiten, mit europäischen Sehgewohnheiten zusammenhängt und so weiter. Und dass wir nicht die Ersten waren, sondern dass es eben die Millie gab. Millie ist ein Kosename für schwarze Frauen gewesen. Und das konnte ich eben in meiner Forschung herausfinden zu den schwarzen Modellen bei den Expressionisten, die immer als Millie gekennzeichnet wurden. Und dann gibt's verschiedene Gemälde und Gezeichnungen und die heißen alle Millie, Millie, Millie. Aber wenn man sie miteinander vergleicht, dann sieht man, dass es jeweils eine unterschiedlich schwarze Frau ist, mit anderen phänotypischen Merkmalen, andere Körperformen, anderes alles, ne? Also andere Features, wo du irgendwie denkst, das ist doch nicht die gleiche Frau wie da, in ja. diesem Bild. Und dann durch die Recherche von Ernst Ludwig Kirchner explizit, der im Zuge von 30 Jahren immer wieder diesen Namen verwendet, Millie, ne? Und immer wieder unterschiedliche Frauen. Selbst als er dann später in die Schweiz gegangen ist, als er vor den Nazis geflohen ist, geht dann in die Schweiz, lebt in den Bergen. Selbst da lebt eine Millie mit ihm im Haushalt. Was vielleicht, aber ich vermute eher nicht, dieselbe Millie ist, die er 1911 in diesem Bild malte, ne? Und als ich dieses Gemälde, die schlafende Millie, eben gesehen habe damals, bin ich gestartet, ich will wissen, wer sie ist. Ja. Und fing an mit einer individuellen Biografie, was mich wiederum zu einer Struktur brachte. Ne, dass es nämlich nicht eine Millie gibt, sondern viele schwarze Frauen, die eben Millie genannt wurden. Und das wissen wir, weil es tatsächlich eine Nelly gab, Und die gab's wirklich. Und ihre Biografie kann ein Stück weit rekonstruiert werden, weil es beispielsweise Fotografien von ihr gibt. Sie war eine reale Person. Wir wissen nicht, wie viele dieser Millies sind seiner Fantasie entsprungen auch. Naja, hat's die wirklich gegeben, aber Nelly hat's gegeben. Nelly ist fotografiert worden, vermutlich Tänzerin. Wir wissen noch nicht ganz woher, also das ist die Arbeit, die noch gemacht wird. Aber sie gab's im Vergleich zu die vielen Millies, ja. Ja, ich habe meinen Film dann Millies Erwachen genannt, genau aus diesem Grund. Bezug nimmt auf die schlafende Millie von Kirchner aus dem Jahr 1911. Wir haben Kolonialismus in Deutschland und die Blütezeit. Und sehr wahrscheinlich hat er sie in Deutschland gesehen. Weil wir wissen von Kirchner, er ist nie in die Kolonien gereist. Also allen afrikanischen Einfluss, was in seinen Gemälden Werke ist, hat er hier in Deutschland während der Kolonialzeit in irgendeiner Weise rezipiert. Ne, ob es in den Völkerschauen, in den Varietés, in den ethnologischen Museen oder im Zirkus. Und es gibt verschiedene Thesen, wer Millie jetzt gewesen sein könnte. Aber tatsächlich, es gibt viele Millies. Und das konnte ich belegen, tatsächlich.
Ja, auch der Film eine große Empfehlung, wenn ihr ihn schauen könnt. Macht das auf jeden Fall. Ich würde gern zum Abschluss mit dir noch über die neue Generation und auch eine neue Generation von Medien sprechen und wie du das einschätzt, weil du uns natürlich einen sehr breit gefächerten Blick über eine größere Zeitspanne geben kannst. Deshalb interessiert mich das, was du darüber denkst, dass viele junge Menschen durch Social Media, auch viele junge schwarze Personen, ihre Geschichte selbst erzählen und ihr Narrativ auch selbst bestimmen auf TikTok, auf Instagram oder auf YouTube und wie du diese neue, vielleicht digitale Organisierung rund um Communities betrachtest und analysierst.
Also ich würde sagen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also lachend, weil ich sehe, dass Black Lives Matter, Say Her Name oder Me Too, das waren Hashtag-Bewegungen, die digital gestartet sind und ihren Weg in the real world sozusagen gefunden haben. Es waren Bewegungen, die eben von schwarzen Queer-Feministinnen wirklich angestoßen wurden, wo eben primär auch schwarze Frauen Sichtbarkeit bekommen haben im Me Too. Eigentlich ist es ja auch von einer schwarzen Frau, von Tarana Burke erfunden und bekannt wurde es aber durch Hollywood-Größen, weiße Frauen und wo es eben dann sehr viel später wieder zu seinen Wurzeln zurück, also auch Me Too ist eine schwarze feministische Bewegung, würde ich so einordnen. Auch der Afrofuturismus ist im digitalen Raum gestartet, das vergessen wir auch häufig. Lange bevor es überhaupt Social Media gab, gab es noch E-Mail-Listen, aus der Zeit komme ja ich, wo man E-Mail-Listen und Online-Foren und wo man sich zum ersten Mal überhaupt international austauschen konnte und in diesem großen World Wide Web 1.0 sozusagen überhaupt diese ersten utopischen Gedanken formuliert haben. Also es ist, Afrofuturismus ist auch ohne das Digitale nicht zu denken. Und von daher finde ich das großartig. Es ist ein Raum mit Potenzial. Digitale Räume sind Räume des Widerstandes. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt die neue Generation, die neue TikTok Generation sehe ich auch eine Gefahr, die sich darin birgt, weil viele der schwarzen TikTokerinnen eben nicht ihre eigenen Geschichten erzählen, sondern Geschichten erzählen, die ihnen wiederum aus irgendwelchen Social Media Redaktionen vorgelegt werden. Und wir sehen da wiederum ein Phänomen, den wir in den analogen Medien sehen, dass man dort auch wieder Redaktionsräume hat und Redaktionssitzungen und ganz bestimmte Menschen, die ganz bestimmte Stereotype auch wieder einsetzen, um eine bestimmte Followerinnenschaft zu erzielen, wie wir es früher mit den Zuschauerzahlen hatten. Also diese stereotypisierenden Debatten haben sich leider nur verschoben ins Internet. Das gibt's leider auch. Aber gleichzeitig gibt es auch einen Raum, der sich öffnet eben für junge Frauen, die vielleicht nicht den Mut hätten, laut zu sein, aber es jetzt auf eine andere Art laut sind, dass sie Themen besprechen können, die sie vorher nicht besprochen haben, dass andere Stimmen gehört werden, das finde ich schon. Und es ist das Positive, wo ich mich dran festhalten wollen würde. Ich glaube, dass der digitale Raum immens viel Potenzial verbirgt. Wir dürfen es auf gar keinen Fall den Rechten überlassen, den Populisten überlassen. Ich finde, wir müssten den Raum wieder einnehmen, genauso wie wir es gemacht haben in dem Hashtag-Zeitalter. Es heißt ja jetzt so, ja, Hashtags werden nicht mehr verwendet. Auch das ist eine gewisse Form von Kontrolle, weil sie wissen, was Hashtags, oh Gott, ich kann es gar nicht mehr aussehen, eben tatsächlich bewirken können. Deswegen werden sie ja auch unterdrückt. Ja. Das muss man ja auch mitsehen. Was an dieser Stelle wieder eine Aufforderung ist, Hashtags zu benutzen, everybody. Und natürlich haben wir dann auch andere Fragen, die sich auftun. Ne? Also wir können uns nicht mit Digitalisierung beschäftigen, wenn wir uns nicht auch mit sozialen Fragen beschäftigen. Und es reicht viel weiter als nur, sage ich jetzt mal, Hass im Internet, sondern wir müssen uns Umweltfragen stellen. Ne? Also wo stehen die ganzen Server und was verursachen die? Also die am Backend des Backends sind sozusagen. Wir müssen uns fragen, wer Zugang hat zum Internet. Wie wir selbstverständlich hier mit unseren iPhones und iPads und was nicht alles hier sitzen. Wo kommen die Rohstoffe her? Free Congo an dieser Stelle, ja. Also es ist ein Rattenschwanz an Fragestellungen, die im Digitalen steckt, über die wir eigentlich gar nicht oder zu wenig nachdenken, wie ich finde. Und da muss auf jeden Fall mehr passieren. Wir brauchen mehr Medienkompetenz. Gleichzeitig verändert der digitale Raum auch unsere Sehgewohnheiten, verändert unsere Sprache, alles wird kürzer, alles wird schneller. Da komme ich ja manchmal gar nicht hinterher. Aber es verändert auch unser Bewegungsapparat, ne? Das muss man ja auch sehen, dass wir plötzlich irgendwie nur noch mit zwei Daumen schreiben und nicht mit zwei Fingern wie, oder das Handgelenk tut weh oder so, wenn man den ganzen Tag sein Handy hält oder auf dem Computer tippt, ne? Und das sind so ganz banale Dinge, die mitschwingen und die Realitäten von User verändern, die Arbeitswelt verändert sich, gerade KI machen ganz viele Berufe obsolet, wie wir es in den 90ern aber schon hatten. Also ich erinnere mich nämlich an die Zeiten, als Internet kam. Wir haben vergleichbare Fragen gestellt. Ist es sicher, ins Internet zu gehen? Können wir überhaupt jetzt googeln? Wie kann man Google zitieren? Und dieselben Fragen kriegen wir jetzt wieder. Es ist nur eine Weiterentwicklung dessen. Von daher finde ich, das zu verbieten ist der falsche Weg, sondern wir müssen ja mitgehen, müssen uns diesen Diskursen voranstellen. Wir müssen ja Lösungen liefern. Das ist das, was ich glaube, was viel zu kurz kommt, wo wir uns, also sowieso Deutschland extrem hinterherhinkt. Also das ist noch so eine Peinlichkeit. Also wenn wir uns wirklich weltweit schauen, was digital passiert, und wir machen hier überhaupt nichts, außer uns jetzt irgendwie mit der Technik auseinanderzusetzen. Diesen ganzen sozialen Wandel, eigentlich ist der Zug schon fast abgefahren. Ne? Wir reden über KI und woanders haben sie schon Quanten-KI. Quanten-KI, ja wirklich. So, wo ich irgendwie denke, so, okay, KI it is, I guess. Weißt du? Ja, das sind halt solche Fragen. Also es ist eine riesen Baustelle. Also das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Das ist, ja, wir können uns über Hass im Internet, sollten wir uns auch empören, sollte man auch immer gegen aufstehen und sich dagegen stellen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall den digitalen Raum anderen Menschen überlassen, weil es ist ein viel größerer Raum, als wir uns hier in Deutschland vorstellen. Das ist das, was ich damit sagen will eigentlich.
Natascha, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe natürlich eigentlich noch 10.000 mehr Fragen, würde auch noch gerne weiter übers Buch reden, aber ich empfehle euch einfach allen, das Buch zu kaufen, zu lesen, Notizen zu machen. Was steht denn bei dir heute noch an und dann in der nächsten Zeit? Wie gehst du hier raus?
Genau, also ich gehe jetzt aus unserem Gespräch raus, wohlwissend, dass ich heute Abend jetzt nochmal lese. Hier in München-Gladbach sind wir und dann geht's nächste Woche wieder nach Bayreuth, wieder an meinem neuen Schreibtisch und ich werde meine Kreativität walten lassen, um das Eva-Lewe-Haus jetzt mal irgendwie Angang zu kriegen, ne? Ja, ich freue mich.
Ich freue mich direkt mit. Vielen Dank für das schöne Gespräch und viel Erfolg bei der Lesung heute. Euch allen danke fürs Zuhören. Schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein und habt noch einen ganz tollen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss und danke.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazin. Konzept und Produktion Ulla Heinrich. Jingle und Sounddesign Neda Sanay. Schnitt Marie Minkoff.